Ja, also hier vorne hat es noch Plätze. Es ist wichtig, dass er das nicht groß umstellt, weil wir haben uns sehr viel Mühe gemacht, dass das alles passt. Also die Prediger in der letzten Woche, die haben alle gesagt, das ist so ungefähr ein Jahr her, dass ich hier war. Und bei mir ist es genauso. Es ist ungefähr ein Jahr her, dass ich hier vorne gestanden bin und gepredigt habe. Und dieses Umstellen, das hat mir zum einen viel Spaß gemacht, zum anderen für mich als Dauerplatzabonnent in der dritten Reihe ist mir das auch schwer gefallen, dass ich jetzt keinen Platz mehr habe und dass ich mich woanders hinsetzen muss. Ich hoffe, ihr seht mir das ein bisschen nach, dass heute alles anders ist und dass wir den Gottesdienst mal ganz anders feiern. Aber das passt zum Thema, das ich heute habe. Und deswegen dachte ich, ich stelle mal alles um. Ich stelle alles auf den Kopf. Und ich hoffe, ihr könnt da ein Stück mit. Und ich hoffe, dass ihr das aushaltet, mal anders zu sitzen, als ihr es gewöhnt seid. Herzlich willkommen heute Morgen am Tisch des Herrn. Wir sind ja in einer Predigtreihe, das wir bewegt. Wir betrachten Bibeltexte vornehmlich aus der Apostelgeschichte und schauen, was sie in unser heutigen Leben zu sagen haben. Wenn wir in die Apostelgeschichte schauen, dann kommt auch immer diese Textpassage aus Apostelgeschichte 2, 41 bis 43. Dort steht, die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen. Und an diesem Tag wurde hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Da predigt Petrus 2 Minuten und 3000 Leute kommen zum Glauben. Heute predigen wir manchmal 3000 Minuten und sind froh, wenn sich 2 bekehren. Und dieses Idealbild wurde auch mir immer gezeichnet, wenn ich Predigten über diese Stelle gehört habe. Doch bis heute kann und will ich den Gedanken nicht gelten lassen, der mir einredet, Gott hat es einmal so toll werden lassen, damit wir für alle Zeiten ein Idealbild haben, an das wir nicht ansatzweise rankommen. Wenn man das rein menschlich betrachtet, mal anguckt, dann hätte die Sache andersrum laufen müssen. Menschen der ersten Gemeinde, da hat das erstmal nicht so geklappt. Die haben ja nur nicht geübt. Aber jetzt haben wir 2000 Jahre geübt und jetzt müsste alles perfekt sein. Doch das ist nicht das, was ich erlebe. Ich bin davon überzeugt, dass es nicht zu Gott passt, dass er es einmal so toll hat werden lassen, eine Vorbildgemeinde geschaffen hat, nur damit Generationen von Predigern uns immer wieder zeigen können, dass es mal wieder nicht gelangt hat, wie wir als Christen miteinander leben. Also ganz ehrlich, das klingt für mich nicht nach Gott. Und auch wenn ich heute Morgen der Einzige bin mit dem Gedanken, ich glaube, dass die beste und herrlichste Gemeinde nicht in der Vergangenheit liegt, sondern dass die noch kommt. Das ist so meine Erwartung. Und auch Joachim hat im Rahmen dieser Predigtreihe schon über diese Passage gepredigt. Und als er das tat, da blieb mir der Vers 42 hängen. Und als erstes das Wort beständig. Und dann diese 4 Sachen, an denen die erste Gemeinde festhielt. Lehre der Apostel, Gemeinschaft, Brotbrechen und Gebet. Mit einigen aus der Gemeinde machte ich kürzlich über eine Bibel-App auch gerade die Apostelgeschichte durch. Das sind so kurze Andachten über einen Bibelabschnitt und dann schreibt jeder seine eigenen Gedanken dazu. Das finde ich sehr ermutigend und bereichernd. Und als wir eben diesen Abschnitt zu lesen hatten, schrieb einer, was meint man eigentlich unter beständig? Meine Antwort damals war, warte auf den 7.4. Dann werde ich versuchen, eine Antwort zu geben. Nun, heute ist der 7.4. Beim Besuch bei Joachim und Claudi hatte ich genau dieses Bild, das Abendmahl mal auf eine ganz besondere Art und Weise zu feiern. Und so kamen viele Puzzleteile zusammen und irgendwann auch der Entschluss, heute wieder einmal hier vorne zu stehen und euch an meinen Gedanken teilhaben zu lassen. Es gibt ein Schlüsselwort in diesem Text heute Morgen, etwas, das die ersten Geschwister ausgemacht hat. Es ist das Wort beständig. Oder in älteren Übersetzungen heißt es, sie waren beharrlich, sie verharrten. Sie verharrten in diesen vier Dingen: Lehre der Apostel, Gemeinschaft, Brotbrechen und Gebet. Beständigkeit meint hier noch viel mehr als einfach mal dabei bleiben. Beständig meint hier eine radikale Beständigkeit ohne Kompromisse. Das griechische Wort bedeutet sich hinzuhalten, also sich fest zu etwas halten, ausharren bei, jemandem standhaft anhangen, treu sein, beziehungsweise dauernd bereitstehen, auf etwas dauernd bedacht sein, sich mit etwas emsig beschäftigen, bei etwas verharren, durchhalten und nicht aufgeben. Das ist so die weitere Übersetzung dieses Wortes. Das klingt für mich irgendwie schon krasser, als sie blieben beständig bei. Das war ein ganz hoher Wert. Deswegen nenne ich es mal radikale Beständigkeit ohne Kompromisse. Das sind Dinge, die haben sie getan, die waren ihnen wichtig. Das war ihr Fundament. Neben manch anderen Dingen hielten sie an diesen vier Dingen fest. Darin verharrten sie. Darin waren sie radikal beständig. Kein Aufweichen. Kein Kompromiss. Lehre der Apostel, Gemeinschaft, Abendmahl, Gebet. Dazu kamen sie zusammen. Da blieben sie dran. Sie machten nicht heute mal dies, morgen mal das, sondern sie standen fest auf dem klar umrissenen Fundament, das die Apostel gelegt hatten. Diese vier Dinge waren von Jesus überlieferte Werte. Da gab es für sie keinen Kompromiss. Da blieben sie bei. Etwas anderes konnte vielleicht daneben kommen, doch es wurde nicht ersetzt durch irgendeine neue Offenbarung. Und so erlebten sie, was wir Erweckung nennen würden. Für sie war es Alltag. Ihr Gedanke war in etwa, hat Jesus gestiftet, muss ja funktionieren. Radikal beständig, kein Kompromiss, keine neue Lehre, keine neue Offenbarung, nicht mal was anders ausprobieren, sondern da bleiben wir bei. Das lernen wir von unseren ersten Geschwistern. Bei meinen Recherchen fand ich heraus, und dass Leo Bigger, der Leiter des ICF Zürich, genau diese vier Dinge als Grundlage für ihren Gemeindeverband nannte. Ursprünglich wollte ich mit euch diese vier Begriffe mal angucken. Doch zum einen wäre das viel zu lang. Zum anderen wurde über Gemeinschaft, also über Koinonia und Gebet schon in dieser Predigtreihe gesprochen. Ich möchte meine Gedanken heute Morgen auf das Abendmahl beschränken. Also nochmal ganz herzlich willkommen am Tisch des Herrn. Diejenigen, die es ein bisschen verfolgen, wenn ich hier vorne stehe, wissen, dass ich keine PowerPoint habe, um etwas deutlich zu machen, damit es besser im Gedächtnis bleibt. Mein Ding ist eher, es praktisch werden zu lassen. Wie letztes Mal, wer sich noch daran erinnert, bei dem Einsehen und Staunen, wie etwas wächst. Und bei dem Gedanken ans Abendmahl kam mir die Idee, den Gottesdienst mal ganz anders zu feiern. Und mit einigen Helfern, viel Liebe und Vorbereitung kam dann das hier heraus. Vielleicht können wir einen kleinen Applaus für all die Helfer geben. Ich glaube, dass wir uns so besser wahrnehmen als Gemeinde. Nicht, dass wir hier als Statisten sitzen und den Gottesdienst über uns ergehen lassen, sondern dass wir uns wahrnehmen, jeder Einzelne, als Teil der Gemeinde, als Menschen, die gemeinsam einen Gottesdienst feiern. Wenn ich heute Morgen über den Tisch des Herrn spreche, möchte ich am Anfang drauf kommen, warum es mir wichtig ist. Der der Tisch des Herrn, das ist mir wichtig geworden, ist eine Verordnung Jesu. Es ist nicht einfach eine schöne Idee. Weihnachten feiern ist eine schöne Idee, sind wir aber an keiner Stelle der Bibel dazu angehalten. Der Tisch des Herrn ist nicht wie Weihnachten feiern. Es ist keine schöne Idee. Es ist eine Verordnung Jesu. Jesu hat seiner Gemeinde nicht sehr viele Verordnungen gegeben. Wir haben die Taufe eingesetzt von Jesus. Wir haben das Abendmahl. Und wenn du willst, vielleicht noch die Handauflegung bei der Einsetzung in den Dienst oder bei Kranken. Das sind drei Verordnungen, die wir als Gemeinde haben. Dinge, die wir tun sollen. Und das Abendmahl gehört zu den vier Säulen der ersten Jesusjünger. Es ist so wichtig wie die Lehre, wie das Gebet und wie die Gemeinschaft. Während ich das sage, klingt es falsch in meinen Ohren, doch ich will das jetzt mal aushalten. Es doch nicht korrigieren und es doch nicht anders sagen. Die Lehre, wirst du wahrscheinlich jetzt denken, das muss doch wirklich wichtiger sein. Wir stellen ja schließlich auch einen Pastor ein, der uns predigt, und keinen Kellner, der uns das Abendmahl austeilt. Doch so in diesem Atemzug wird es genannt. Und dort steht auch, in welcher Haltung unsere ersten Geschwister dieses Mahl feierten. Dort steht, sie verharrten. Ich frage mich, und das darf sich jeder heute Morgen selber die Frage beantworten, welchen Stellenwert hat das Abendmahl in unserem Herzen? Vielleicht machen wir mal eine ehrliche Bestandsaufnahme. Ich weiß, dass es einen hohen Stellenwert hat für viele Christen, Gruppen, Gemeinden, die vor dem Abendmahl sogar die Fußwaschung praktizieren. Andere, die es jeden Sonntag feiern. Das magst du vielleicht übertrieben halten. Ich halte es für total biblisch. Trafen sich die ersten Geschwister sogar täglich, um es zu feiern. So ist es bei uns so einmal im Monat. Doch welchen Stellenwert hat das? Ist uns bewusst, dass es was ganz Kostbares ist? Würde es jemand fehlen, wenn wir es nicht feiern? Wenn wir in dieser Gemeinde zusammenkommen zum Lobpreis, dann haben wir in der Regel eine große Erwartung, dass Gott uns darin begegnet. Das ist so, sage ich mal, unser Sakrament. Von Joachim weiß ich, dass es Kasualien bei uns genannt wird. Ein Sakrament definiere ich mal so. Ein Sakrament ist etwas, worin der Mensch die Gegenwart Gottes vermutet. Und das ist bei uns ganz stark der Lobpreis und das ist bei uns ganz stark die Lehre. Da erwarten wir ganz viel. Dass Gott da redet, dass da etwas geschieht, dass da etwas lebendig wird. Und gemäß unserer Erwartung geschieht dann auch was. Doch lasst uns heute Morgen mal auf das Abendmahl schauen, es vielleicht wieder neu in den Mittelpunkt unseres Glaubens zu rücken. Wie unsere ersten Geschwister, wollen wir verharren, wollen wir dran festhalten. Der Tisch des Herrn, worum geht es? Es geht um unsere Gemeinschaft mit dem Blut Christi. Paulus schreibt den Korinthern in 1. Korinther 10, Vers 16 und 17, der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Denn es ist ein Brot, so sind wir die vielen, ein Leib, denn wir alle haben Teil an dem einen Brot. Die Gemeinschaft des Blutes Christi, was bedeutet das eigentlich? Was bedeutet hier Gemeinschaft? Nun, das Wort Koinonia in der Bibel bedeutet viel mehr als Begegnung oder Plaudern oder Reden oder Austausch. Dieses Wort müsste eher mit Teilhaberschaft übersetzt werden. Also, Gemeinschaft ist schon gut, aber in dem Sinne eine Gemeinschaft zu sein, wo wir alle Gemeinschaft an etwas haben, wo wir alle eins werden. Wir sind eine Gemeinschaft. Doch oftmals hören wir das auf dem Ohr, Gemeinschaft zu haben als eine Tätigkeit. Was bedeutet es, dass wir Teilhaber des Blutes des Christi sind? Was für ein starkes Wort. Den Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft, ist er nicht die Teilhaberschaft des Blutes des Christus? Wir sind Teilhaber der Erlösung, Teilhaber der Vergebung Gottes, Teilhaber von Gottes Kindschaft, Teilhaber von all dem, was das Blut Christi für uns Menschen erwirkt hat. Davon sind wir Teilhaber. Es gehört uns. Wir sind Zugehörige. Wir gehören dazu. Im Alten Testament sehen wir, dass jeder Bund mit Blut besiegelt werden muss. Jeder Vertrag wird mit Blut besiegelt. Und dieser Vertrag des Neuen Testamentes ist mit dem Blute Jesu besiegelt. Und wir zeichnen gegen, jedes Mal aufs Neue. Wenn wir diesen Kelch nehmen und wenn wir trinken und sagen, ja, für mich. Für mich ist dieses Blut vergossen worden, für mich ganz persönlich und für uns alle. Ich bin Teilhaber an diesem Neuen Testament. Ich bin Teilhaber an diesem Blut. Du weißt, dass Gott mit dir im Bunde steht und du mit ihm. Gott und du. Gott und wir alle stehen in einem Bund und Gott kann nicht untreu sein. Ein Bund bedeutet, Treue zu halten. Das ist der ganze Gedanke zu einem Bund. Und Menschsein bedeutet, dass wir es manchmal nicht durchhalten. Menschsein bedeutet, dass wir manchmal den Bund brechen, zumindest in dieser gefallenen Welt. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir um dieses Blut wissen, das jeden Bundesbruch auch wieder sühnt, auch wieder auffängt, auch wieder vergibt. Sein Blut macht wahrlich alles gut in dieser Welt. Es gibt einen Bundespartner, nämlich Jesus Christus, der nicht untreu sein kann. Er wird den Bund nicht brechen. Es berührt mich zu sehen, was beim ersten Abendmahl los war, als Jesus sich bereitete, als Mensch sein Blut zu zahlen am Kreuz von Golgatha, als er Angst hatte, als er wusste, was vor ihm stand, als er dieses letzte Abendmahl feierte und die Schrift sagt, in der Nacht, als er verraten wurde, nahm er das Brot und brach es. Ich glaube, der Mensch kennt kaum etwas Schmerzhafteres als Verrat. Jemand, dem du vertraut hast, jemand, der dir nahe war, er verrät dich. Ich glaube, es gehört zum Schmerzhaftesten, was der Mensch so erleben kann in dieser Welt. Und Jesus hatte diese 12 und er liebte sie. Er hat sich in sie hinein investiert. Und einer würde ihn verraten. Und Jesus wusste es. In der Nacht, wo er verraten wurde, nahm er das Brot, sagte, nehmt und esst, dies ist mein Leib, der für euch gebrochen wurde. Jesus wird den Bund nicht brechen, egal ob wir Verräter sind. Jesus wird den Bund nicht brechen, egal ob Judas verrät oder ob Petrus verleugnet. Egal, ob dieser Hahn 250.000 Mal kräht, es ist immer Vergebung und Annahme. Jedes Mal, wenn wir zusammenkommen, bekennen wir das. Teilhaberschaft am Blute Christi. Doch der Tisch des Herrn ist noch mehr. Es ist auch die Gemeinschaft mit dem Leib Christi. Noch einmal diese Worte aus 1. Korinther 10. Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Denn es ist ein Brot, so sind wir die vielen, ein Leib, denn wir alle haben Teil an dem einen Brot. Der erste Eindruck könnte entstehen, der Text will das Gleiche nochmal sagen. Der Kelch, das ist die Gemeinschaft am Blut und das Brot, das ist die Gemeinschaft am Leib. Jesus hat sein Leib für uns gegeben, bedeutet eigentlich das Gleiche. Aber auf einmal macht Paulus eine interessante Wendung in diesem Text. Er führt den zweiten Gedanken weiter aus und kommt in eine völlig andere Richtung. Er sagt uns, was der Leib ist. Sagt uns jetzt auf einmal, dass es nicht nur um den Leib des Herrn geht, der am Kreuz hängt. Das Blut, das bleibt dabei, ein für allemal vergossen worden. Das Blut von Golgatha, ein für allemal. Aber der Leib bedeutet mehr. Es ist nicht der eine Leib von Golgatha, dessen wir heute gedenken, das tun wir schon im Blut, sondern wir gedenken daran, dass wir, die vielen, ein Leib sind. Wir sind der Leib Christi und wir sind Teilhaber dieses einen Blutes der Erlösung und in gleicher Weise sind wir Teilhaber seines Leibes. Das heißt, Teilhaber voneinander. Teilhaber der Gemeinde. Die Gemeinde ist der Leib Christi und das ist die zweite Dimension. Am Tisch des Herrn erkennen wir, Christus kam nicht nur, um Menschen mit Gott zu versöhnen, sondern Christus kam auch, um Menschen miteinander zu versöhnen. Diese doppelte Versöhnungsabsicht von Jesus auf Golgatha lässt sich nicht voneinander trennen. Es wäre, als wolltest du vom Kreuz den vertikalen Balken vom horizontalen Balken trennen. Es lässt sich nicht trennen. Es ist ein Kreuz. Es zeigt in zwei Richtungen, von oben nach unten, Gott und Mensch. Und es zeigt in die andere Richtung, Mensch zu Mensch. Gott kam, um uns Menschen miteinander zu versöhnen. Das bekennen wir am Abendmahl. Und es lässt sich nicht voneinander trennen. Die Versöhnung miteinander und die Versöhnung mit Gott, es ist eins. Und Gott hat nicht vor, es getrennt zu leben. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Da ist es schon wieder. Immer wieder diese Verknüpfung dieser beiden Dimensionen der Erlösung, die Gott möchte. Wir sind zusammen herausgerufen und wir sind miteinander verbunden und wir haben ganz, ganz viel miteinander zu tun. Christus macht uns zu Brüdern und Schwestern durch das eine Blut. Sind wir Brüdern und Schwestern geworden und wir nehmen einander an, wie Christus uns angenommen hat. Das ist der Plan. Das Brot, das wir heute Morgen brechen und das Brot, das wir heute Morgen essen, es ist eine heilige Einheitsproklamation. Und so wie das Blut von Vergebung spricht, die wir empfangen für unsere Sünden, wo wir den Bund gebrochen haben, so spricht das Brot davon, dass wir es gemeinsam nehmen und dass wir zusammengehören, dass wir liebevoll miteinander umgehen, dass der eine den anderen höher achtet als sich selbst, dass wir die zweite und dritte Meile miteinander gehen und dass wir einander vergeben, einander in den Arm nehmen, einander Vergebung zusprechen. Darum geht es im Abendmahl und darum ist es so wichtig. Wir besinnen uns im Abendmahl auf die Basics. Wir besinnen uns im Abendmahl auf die Wurzeln unserer Erlösung. Christus gestorben, damit du in Beziehung zu Gott kommen kannst, aber auch, damit du in geheilten und versöhnten Beziehungen mit deinen Mitmenschen leben kannst. Wir essen und vergeben. Wir trinken und lassen uns vergeben vom Herrn. Dafür steht das Abendmahl in der Gemeinde. Schauen wir nochmal auf die Worte, die so als Einsetzungsworte bekannt geworden sind. Und ich möchte es heute Morgen bekennen, dass ich Probleme mit diesen Worten hatte. Ja, dass sie mir stellenweise sogar Angst gemacht haben. Und dass diese Worte auch dazu geführt haben, dass ich manchmal das Abendmahl erst gar nicht genommen habe. Ich lese mal so nicht alles, aber das Wichtigste im Zusammenhang. Ich schätze, die meisten von euch werden diese Worte kennen. 1. Korinther 11, Abvers 17. Das aber kann ich, da ich am Anordnen bin, nicht loben, dass eure Zusammenkünfte nicht besser, sondern schlechter werden. Denn erstens höre ich von Spaltungen unter euch, wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, und zum Teil glaube ich es. Wenn ihr nun am selben Ort zusammenkommt, so geschieht das doch nicht, um das Mahl des Herrn zu essen. Denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg, so dass der eine hungrig, der andere betrunken ist. Habt ihr denn keine Häuser, wo ihr essen und trinken könnt? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, welche nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch etwa loben? Dafür lobe ich euch nicht. Vers 27. Wer also unwürdig dieses Brot isst oder aus dem Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig am Leib und am Blut des Herrn. Der Mensch aber prüfe sich selbst und so soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Denn wer unwürdig isst und trinkt, der isst und selbst esst und trinkt sich selbst ein Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Deshalb sind unter euch viele Schwache und Kranke, und eine beträchtliche Zahl sind entschlafen. Wer von euch verbindet diese Textpassage traditionell mit einem mulmigen Gefühl? Darf ich das mal fragen? Wichtig ist hier, dass man darauf achtet, es im Kontext, was der Kontext aussagt. Der Vers 28 zum Beispiel war in meinem Leben ganz anders abgespeichert, als er dort steht. Ich sage euch mal, wie ich dachte, dass er dort stünde. Der Mensch aber prüfe sich selbst und so esse er von dem Brot oder lasse es besser bleiben. Ich dachte echt, es stünde da. Ich weiß, dass es da nicht steht, aber meine Prägung war halt so, dass eine Prüfung dazu führt, dass ich mich frage, na, habe ich das heute verdient oder soll ich es besser lassen? Ich möchte nicht abstreiten, wenn du dich heute Morgen prüfst, dass der Heilige Geist dir etwas offenbart, das du bekennen sollst. Und dass Jesus dann noch ganz liebevoll Redebedarf mit dir hat. Doch die Schlussfolgerung, die du gezogen hast, war eine völlig andere. Wenn nur die heute Morgen am Abendmahl teilnehmen dürfen, die sich im vergangenen Monat nichts Schlimmes haben zu Schulden kommen lassen, dann könnten wir jetzt wahrscheinlich ganz traurig wieder zusammenräumen und es nächsten Monat probieren. Aber das steht da nicht. Das ist eine Fehlprägung. Da steht, ein jeder prüfe sich selbst und so esse er. Von Nichtessen steht da nichts. Wenn du dich heute Morgen in der Gegenwart Gottes prüfst, dann fallen dir schon genug Dinge ein, die nicht in Ordnung sind. Woher ich das weiß? Ich bin ein Prophet und dies ist eine besonders schlimme Gemeinde. Da ist das nicht schwer. Nein, Spaß beiseite. Es gibt Dinge, wo du sagst, ich habe es nicht geschafft, meinen Bund zu halten, deinen Bund zu halten. Du hast mir ein neues Leben gegeben. Du hast mich verändert, doch punktuell gibt es immer wieder Kämpfe. Manchmal weine ich bitterlich wie Petrus aus Enttäuschung. Das gehört alles dazu. Ich prüfe mich, Herr, und ich bekenne, allein durch deine Gnade, allein durch dein Blut, allein durch deine Vergebung, alleine durch diesen neuen Bund habe ich die Möglichkeit, gerettet zu sein und zu dir zu gehören. Ich praktiziere Teilhaberschaft am Blute Christi und am Leib Christi. Ich prüfe mich selbst und so esse ich und so trinke ich, weil jede Selbstprüfung dazu führt, dass ich Gott mein Versagen bekennen kann und Dinge, die ich mit ihm bereinigen muss. Und dann vertraue ich Jesus und esse und trinke. Das bedeutet es für mich, sich selbst zu prüfen. Es gibt keinen Grund, es heute vorbeigehen zu lassen. Es sei denn, du sagst, weißt du, Herr Jesus, ich bin so stolz auf meine Sünde, Vergebung brauche ich nicht. Dann ist es vielleicht gut, das heute ausfallen zu lassen. Doch ich glaube nicht, dass irgendjemand heute hier sitzt, der so denkt. Haben wir das verstanden, dass es darum geht, Teilhaber seiner Gemeinde zu sein? Haben wir verstanden, dass es um die Menschen geht in unserer Gemeinde, um Geschwister, wo wir vielleicht denken, der ist aber auch schwierig. Oder um noch nicht ganz bereinigte Beziehungen. Oder vielleicht auch dort, wo sich Dinge angestaut haben. Wir sind heute Morgen hier, um zu proklamieren, wir sind eins in Christus. Dass wir einander lieben, dass wir einander vergeben und dass wir Schwestern und Brüder sind. Dass wir in unseren Herzen weder Bitterkeit noch Hass noch Unversöhnlichkeit zulassen. Wenn wir das dulden, schneiden wir uns ein Stück ab von der Kraft des Kelches und des Blutes. Und unsere Heilung und das Wirken Gottes in unserer Mitte liegt nun mal in der Kraft des Blutes. Es gibt ein altes Lied, das das deutlich macht. Es ist Kraft, Kraft, wunderbare Kraft. In dem Blute des Heilands allein. In seinen Wunden sind wir geheilt Und all die Kraft, die von Gott hineinfließen möchte in diese Gemeinde, wird blockiert an dem Punkt, wo ich nicht bereit bin, meinem Bruder oder meiner Schwester etwas in Ordnung zu bringen. Das ist doch ein durchgängiges Bild. Wir feiern im Abendmahl unsere Einheit in Christus heute Morgen. Darf ein jeder sich selbst prüfen. Gibt es in deinem Herzen ein paar Gefängniszellen? Hat dein Herz einen Keller? Und gibt es dort so ein paar Zellen und stecken dort Menschen drin? Und hast du den Schlüssel vielleicht weggeworfen? Und während ich das sage, denkst du vielleicht an den einen oder anderen. Da will sich auch alles in dir widersprechen. Und du willst mir erzählen, wie verletzt du bist und wie schlimm das war. Ja, ja, und das ist auch alles völlig in Ordnung. Und ernst zu nehmen. Und ich stehe bestimmt nicht heute Morgen hier vorne, ganz arrogant, und sage, stell dich mal nicht so an. Komm, wischen wir einfach mal drüber, reiß dich zusammen. Jesus hat auch schon viel für dich getan. Jetzt kannst du doch auch einfach mal vergeben. Nein, nein. Ich weiß, was Verletzung bedeutet. Ich weiß, was es bedeutet, wenn der Stachel tief sitzt. Ich weiß, was es bedeutet, wenn ich kotzen möchte, wenn ich an jemanden denke. Ich weiß um den Hass. Ich weiß um all die Dinge. Die Frage ist, was mache ich damit? Gar nichts. Ich habe selten erlebt, dass eine Entzündung, mit der man nichts macht, sich positiv entwickelt hat. Oder ob ich damit zu Jesus gehe, an den Tisch des Herrn, und sage, Herr Jesus, ich brauche dein Blut. Ich bin Teilhaber an diesem Blut. Und du siehst diese Seuche, mit der wir hier auf der Erde zu tun haben. Du siehst all den Hass, du siehst all die Arroganz, du siehst, was uns verletzt, du siehst die Missverständnisse, du siehst all das, warum wir Menschen es manchmal so schwer miteinander haben. Jesus Christus, und du bist dafür gestorben. Genau dafür bist du gestorben, für meine Sünde, dass ich damit zu dir kommen kann und dass wir zusammen Versöhnung erleben können. Nein, du kannst nicht einfach vergeben, weil du es musst. Also nach dem Sinn, Gefühle einfach hinter sich zu lassen. Nein, das kannst du nicht. Aber du kannst zu deinem Erlöser kommen und ihm sagen, dass du dir es so sehr wünschst. Du kannst all den Hass nehmen und die Ablehnung gegen andere Menschen und bitten, bitte lass uns nicht so tun, und als wäre das nicht ein Thema, das uns alle betrifft. Und ich merke, dass wir Christen dieses Wort so selten in den Mund nehmen, weil wir es ja nicht dürfen. Ich glaube, wir sollten den Hass beim Namen nennen. Und lasst uns diesen Hass nicht umtaufen. Lasst uns mit dem Hass zu Jesus kommen und lasst uns ihn bekennen. Denn wenn wir es nicht tun, ist keine Kraftwirkung vorgesehen. Lasst uns mit unserem Hass, den negativen Gefühlen, mit unseren Verletzungen und all das, was uns von unseren Mitmenschen trennt und vor allem von unseren Brüdern und Schwestern trennt, lasst uns damit zu dem kommen, der den Preis bezahlt hat am Kreuz von Golgatha, der sein Blut und sein Leben gegeben hat. Sprich mit deinem Erlöser. Bitte ihn, dir zu helfen, die Kerkertüren zu öffnen. Und wenn du den Schlüssel nicht mehr findest, dann hat er sicherlich noch Möglichkeiten, diese Türen aufzukriegen. Das passiert, wenn du möchtest. Wenn du kommst und es festmachst am Tisch des Herrn. Freunde kann ich mir aussuchen, Geschwister nicht. Die darf ich lieben. Die Liebe ist da, sie muss nur genommen werden. Wir sind keine homogene Gemeinde, wir sind bunt und vielfältig. In so vielen Dingen, im Alter, in der Herkunft, in der Prägung, in der Bildung und in so vielen anderen Dingen. Gott sei Dank. Keine Ahnung, warum Gott uns gerade so in dieser Gemeinde zusammengestellt hat, aber das habe ich schon bei Jesus nicht verstanden, als er seine Jünger ausgewählt hatte. Was er sich dabei gedacht hat, doch jeder Einzelne heute Morgen ist ein wichtiger Teil der Gemeinschaft. Und jeder ist jetzt eingeladen, dies neu festzumachen. diese Einheit neu zu proklamieren am Tisch des Herrn. Amen.